Also kurz war ich jetzt durcheinander, weil ich mir dachte, aha, okay, es ist urschön und warm, die Sonne prallt gerade runter und ich höre aber, dass irgendwas tropft. Ich gehe auf den Balkon, schaue nach oben und es regnet. Aber nicht so normale Regentropfen, sondern so ganz dicke, unregelmäßige Tropfen. Und das in Kombination mit der Sonne und mit der Hitze, da war ich jetzt schon kurz so, hä? Was passiert? Liebes Wetter von uns beiden kann nur eine nicht stabil sein. Das bedeutet, du musst dich jetzt kurz zusammenreißen. Wenn du möchtest, dass es regnet, dann möge es schütten. Wenn du dir Sonnenschein wünschst, dann soll die Sonne halt runterprallen. Aber ich brauche ein bisschen Stabilität in meinem Leben. Das Wetter zumindest sollte stabil sein. Nur eine von uns kann sich diese Achterbahn der Gefühle erlauben und das muss ich sein. Leute, ich bin aus Bosnien zurück und das macht natürlich sehr, sehr viel mit mir und darum geht es so ein bisschen in dieser Folge. Ich möchte mich mit der Frage beschäftigen, wie kann sich ein Ort wie ein Zuhause anfühlen, wenn man nie dort gelebt hat, ja? Ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Heimat, weil er einfach von Rechten gekapert wurde. Wobei nicht nur von Rechten, auch andere PolitikerInnen haben dann irgendwas von Heimat schwadroniert. Also zum Beispiel Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident, beim letzten Wahlkampf. Da dachte ich mir auch so, schade, dass er jetzt auch so um die Ecke kommt mit Heimat dies, Heimat das, Ananas, weil ich mir so denke, das braucht es nicht unbedingt. Aber für Menschen mit Migrationsbiografie ist Heimat schon auch ein bisschen komplexer. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich glaube, dass sich alle Diaspora-Hasen abgeholt fühlen nach dieser Folge, hoffentlich. Und jene, die keine Migrationsbiografie haben, die werden vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können, wovon ich spreche. Ich trinke einen Holundersaft mit Minze vom Balkon und einer Scheibe Limette, just because I'm fancying it. Und ich würde vorschlagen, ihr holt euch jetzt auch einen Softdrink eurer Wahl, denn los geht's mit Alles Stabil!
Hi, Alex hier. Wie geht's? Alles stabil.
Menschen mit Migrationsbiografie müssen ihre Identität ja oft zusammenflicken. Und ich glaube, diese Folge ist mein Versuch, das so ein bisschen einzuordnen, für mich zumindest. Ich muss schon sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich in Bosnien bin, sehr viel fühle. Also diese Zerrissenheit, von der ich dachte, ich habe sie irgendwie gehen lassen, die verfolgt mich doch so ein bisschen. Also ich habe verschiedene Stufen meiner Identitätsfindung durchgemacht und Bosnien-Herzegowina macht einen sehr, sehr großen Meilenstein aus. Einfach weil dieses Land, das nie meine Heimat war und sich immer so angefühlt hat, sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich manche Dinge vielleicht besser verstehe, ja. Und es gab durchaus eine Zeit, als ich ein Teenager war, da war mir Bosnien wirklich wichtiger als Österreich. Also so Unterstufe bzw. erste Klasse, Oberstufe, diese Zeit, da wo man so zwischen 13 und 16 ist, oder in meinem Fall war es vielleicht 12 bis 16, da war ich echt so, ich habe keinen Bock auf Österreich, ich möchte einfach die ganze Zeit in Bosnien chillen und verbringen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich in dieser Zeit verstanden habe, dass mich manche ÖsterreicherInnen nie so richtig akzeptieren werden. Und das war wahrscheinlich auch so eine Trotzreaktion, dass ich die Jahre zuvor so sehr versucht habe, keine Ahnung, dazuzugehören, einfach mich zu adaptieren, extrem gute Noten zu schreiben, Hochdeutsch zu sprechen, möglichst geschliffen, gar nichts zu tun zu haben mit meiner Herkunft. Ich habe mich für das Essen geschämt, ich habe mich für die Musik geschämt, ich habe mich für Eigenheiten geschämt, die es halt eher in der Ex-U-Community gab und nicht in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft. Und dann kam eben dieser Bruch mit diesem Versuch, dazuzugehören. Also ich wollte mich dann nicht mehr integrieren oder assimilieren, war das eigentlich schon, sondern ich dachte mir so, okay, passt, danke für nichts. Ich chill mit meinen Friends im Heimatdorf meiner Mutter in Bosnien-Herzegowina und ihr könnt mir gestohlen bleiben. Und das war alles okay, solange ich gute Noten geschrieben habe. Aber dann so mit der Oberstufe kamen natürlich Schwierigkeiten, nicht zuletzt deswegen, weil ich nicht diagnostiziert wurde mit ADHS und die Unterstufe war leicht, weil ich halt nicht viel machen musste, das habe ich auch mit meiner Psychologin besprochen, mit meiner ADS-Psychologin, die mir die Diagnose gegeben hat, dass es relativ einfach für mich war, klarzukommen und vielleicht die Sachen, die ich nie gut konnte, also zum Beispiel organisieren oder halt Ordnung behalten in meinen Mappen, Heften, keine Ahnung, mir merken, was die Hausübung ist, die Sachen mitnehmen, die ich für den Unterricht brauche. All diese Sachen konnte ich vielleicht so ein bisschen wegmachen, weil ich relativ gut in der Schule war, aber in der Oberstufe ist so ein bisschen eine andere Dynamik drin. Also da reicht es halt nicht mehr, dass du schnell verstehst, wie eine Sprache aufgebaut ist. Du musst halt trotzdem die Hausübung machen. Aber wenn du die Hausübung vergisst, dann wird sich das auf dich und deine Noten auswirken. Und ich habe gemerkt, dass meine Eltern, vor allem meine Mutter, immer mehr und mehr ein Problem damit hatte, dass ich so viel in Bosnien bin. Und sie hat das auch so gerechtfertigt, diesen Unmut, indem sie meinte, ja, du bist halt nicht mehr so gut in der Schule unter anderem. Und sie hatte recht damit. Und mir hat aber gleichzeitig irgendwie dieses Bewusstsein gefehlt, warum ich mich so sehr nach Bosnien sehne. Und ich glaube, bei meiner Mutter war es auch so, dass sie vielleicht weniger Verständnis dafür hatte, warum ich Österreich nicht als Zuhause sehen wollte, weil sie sich sicher dachte, schau, ich bin mit 17 hergekommen, ohne einen Groschen, ohne der Sprache mächtig zu sein. Und ich habe es irgendwie gepackt. Also so, ich wurde hier geboren, ich habe eigentlich viel bessere Chancen, als meine Eltern sie hatten. Und doch ist da etwas, das so ein bisschen mit Österreich weitergebrochen ist. Und ich glaube, meine Eltern sind mittlerweile an einem anderen Punkt und verstehen, warum ich als Kind irgendwie auch gerne in Bosnien sein wollte. Bei meinen Eltern war es so, dass sie eine Zeit lang, vor allem, wie gesagt, wieder meine Mutter, so eine Abneigung hatte gegen Bosnien-Herzegowina. Sie war echt so, bau dir dein Leben hier auf, wieso schaust du überhaupt so oft nach unten, also wieso fahrst du doch so oft runter. Damals bin ich halt oft mit meiner Tante, ihrer Schwester runtergefahren. Das waren 5-6 Stunden aus Niederösterreich und das ging auch mal, wenn es einen Fenstertag gab oder auch mal übers Wochenende. Ja, also ich bin wirklich alle paar Monate runtergefahren und Sommer- und Winterferien war klar, wo ich sie verbringe. Und bei meiner Mutter war es aber so, sie dachte sich, nein, wir haben uns hier ein Leben aufgebaut. Warum? Warum willst du jetzt unbedingt runterfahren? Und wo sie jetzt in Pension ist und mehr Zeit hat und mein Vater und sie vielleicht auch so ein bisschen nach links und rechts schauen können und aufatmen können und auf ihre Bedürfnisse achten können, da ist es ein bisschen so, dass ich denke, Bosnien ist eh cute. Dementsprechend ist es mittlerweile eher so, dass sie halt sagen, hey, können Sie nicht öfters kommen, also zu mir und zu meinen Schwestern. Und meine Liebe zu Bosnien hat sich halt leider so ein bisschen verändert, aber sie ist nie ganz weggegangen. Aber mittlerweile ist es bei mir so, ich kann halt einfach nicht an Bosnien denken, ohne auch traurig und wütend zu sein. Und dieser Trip, den ich jetzt gemacht habe, der war schon so ein bisschen Healing. Nicht zuletzt deswegen, weil ich mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit meiner Nichte dort war. Und wir leben halt mitten im Nirgendwo. Also das Haus steht und dahinter ist ein Wald, ja. Es ist wirklich, wirklich sehr viel Wald, sehr viele Insekten, sehr viele Wildtiere. Ich habe dort keinen Empfang. Ich habe dort kein Internet, ich habe dort gar nichts außer meine eigenen Gedanken und meine eigenen Gefühle. So, das war schon eine Herausforderung, aber ich hatte viele wichtige Gespräche mit meinen Eltern, die nicht passiert wären, wenn wir nicht einfach mehrere Tage nebeneinander sitzen würden und Zeit verbringen würden, weil wir jetzt nicht so die Familie sind, die sagt, ja passt, wir sprechen jetzt über die intimsten, keine Ahnung, Sachen in unserer Vergangenheit, die uns geprägt haben, die uns verletzt haben oder die uns traurig machen. So Sachen wie Reue, Angst, Trauer. Wir sprechen nicht genug darüber und ich glaube, das ist in sehr vielen migrantischen Haushalten auch so. Man hatte auch einfach keine Zeit dafür früher und dann baut das so ein bisschen auf und man weiß nicht so ganz, wo man anfangen soll, glaube ich. Und umso schöner war es irgendwie zu sehen, dass es dann doch so Momente gab, die leichtherzig waren, aber auch sehr in die Tiefe gegangen sind. Also mein Papa, und ich habe das auf Video zufällig, weil ich eigentlich über Maiskolben sprechen wollte, ja, also Maiskolben, die am Feuer gebraten, sagt man, gebraten wurden? Sowas. Also auf Jugo sagt man Pečenjaci, also einfach Maiskolben vom Lagerfeuer. Das Gespräch mit meinem Vater, das mir in Erinnerung geblieben ist und auf das ich so irgendwie stolz bin, ist, dass er halt meinte, ja, er hatte halt früher keine Zeit für die Älteren, also für uns. Und die nimmt er sich jetzt aber für die Jüngeren, also zum Beispiel für meine Nichte, die mit war. Und das war so herzerwärmend, aber auch so traurig. Und als ich das auf Instagram gepostet habe, da bin ich in die Stadt gefahren, 25 Kilometer in die nächste Mall, um ein bisschen WLAN abzusaugen, da habe ich das gepostet und sehr, sehr viele Leute, also ganz viele migrantische Personen haben geschrieben, wow, wie krass es ist, dass mein Vater darüber spricht und dass er das auch so benennt und dass er auch weiß, dass er das fühlt. Und dann war ich so, Moment mal, stimmt, mein Papa ist einfach schon wieder die Ausnahme zur Regel, denn wie viele migrantische Väter sind an diesem Punkt? Und wie viele migrantische Väter können das auch umsetzen? Haben die Ressourcen dazu? Denn wenn man ewig körperlich sich abackert, dann macht es natürlich auch was mit der Gesundheit. Und ich muss echt auf Holz klopfen, so, so dankbar, dass meine Eltern fit und gesund sind, dass sie sich gut ernähren, dass sie weder viel Alkohol konsumieren oder viel rauchen, ja, und auch nicht so fettig essen, zumindest nicht mehr. Meine Mutter ist zurzeit vegan. Meine Mutter ist zurzeit vegan. Ich schwöre, wenn ich sage, das innere Kind in mir, dieses Ausländermädchen, glaubt es nicht. Sie lacht. Nein, sie lacht nicht mal. Sie denkt, es ist eine Lüge. Sie weiß nicht mal, was vegan bedeutet. Was für vegan, Bruder? Was für vegan? Ich kann es nicht glauben. Wirklich, es ist einfach so arg für mich, dass meine Eltern sich so weiterentwickeln. Und das sieht man zum Beispiel auch am Essverhalten meiner Mutter. Und diese Gespräche gab es durchaus viele, weil wir halt, wenn man im Auto sitzt, auch mit meiner Mama 6 Stunden lang, da kann man schon so einige Sachen abarbeiten sozusagen. Und ich glaube einfach, dass dieses Gefühl von, wer bin ich, wo gehöre ich dazu, was definiert mich, das haben migrantische Personen ganz, ganz stark. Und ich dachte halt lange, ja, Identität ist gleich Herkunft. So, das ist völliger Quatsch, das sehe ich überhaupt nicht mehr so. Aber ich habe doch wieder so das ein oder andere Puzzleteil oder Puzzleteil, wie sagt ihr? Ich sag Puzzleteil, eingesammelt und durfte mich selbst in meinen Eltern sehen. Also zu merken, wie mutig meine Mutter zum Beispiel ist, wie viele Schritte sie gewagt hat, die ich mich vielleicht auch nie trauen würde. Aber es ist einfach arg zu sehen, dass ich mich doch wiedererkenne in der Mimik meines Vaters, in dem, wie er geht oder wie meine Mutter die Augen verdreht, wenn sie eigentlich lachen möchte und das als Witz macht. Das sind schon so Sachen, die mich viel mehr ausmachen, als jetzt irgendwas, was auf dem Papier steht, ja. Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft als Kind bekommen. Ich müsste meinen Papa fragen, wie alt ich war. Das ist eigentlich alles voll egal, denn ich schaue in die Augen meiner Eltern und denke mir so, ihr habt mich geprägt. Die Sozialisierung, die passiert ist, auch in Österreich, aber innerhalb der Ex-U-Community, ist sehr, sehr wichtig natürlich. Aber in Wahrheit sehe ich in die Gesichter von diesen 2 Menschen und denke mir, ihr habt mich erschaffen. Und das klingt so absolut, I don't know, Delulu, oder als ob ich so Mushrooms genommen hätte und mich einfach null auskenne, beziehungsweise etwas, was jeder denkt, auf einmal urarg finde, aber bitte, ich war echt so, diese 2 Menschen, die machen mich aus. Natürlich habe ich viele Lehrer, die sie nicht haben und die sie vielleicht auch nie kennenlernen werden, aber ich weiß, wer ich bin, wenn ich in die Augen von meiner Mutter und von meinem Vater sehe. Und der Aufenthalt in Bosnien-Herzegowina hat mich nochmal daran erinnert, dass Bosnien vor allem deswegen wichtig ist, weil es ihre Heimat war, weil sie dort groß geworden sind, weil sie dort die Geschichten haben, weil sie dort ihre erste Liebe hatten, weil sie dort angefangen haben zu arbeiten, bevor sie überhaupt 10 waren, weil sie um 4 Uhr morgens aufstehen mussten, um Kühe zu melken und Schafe zu hüten. Und das erzähle ich nicht einmal nur so, ich meine das auch so. Es ist wichtig, dass ich weiß, wo meine Eltern herkommen, denn natürlich hat das auch was mit mir zu tun. Und natürlich gehört dazu leider auch Trauma, das über Generationen weitergegeben wird, aber das kann man durchbrechen. Man kann diesen Zyklus durchbrechen, zumindest spüre ich es innerhalb von meiner kleinen Familie. Ich werde jetzt nicht zu sehr im Detail darüber sprechen, dass ich sehr viele Familienmitglieder verloren habe, seit ich queer bin. Das ist ein Wunderpunkt, der mir sehr weh tut und bei dem ich trotzdem vorsichtig bin, weil ich mir denke, ich will diese Personen schützen, auch wenn sie mich verletzt haben. Und meine Queerness hat meine Beziehung zu Bosnien-Herzegowina schon auch verändert und das macht mich auch traurig, weil ich mich nicht mehr ganz so frei bewege. Also als Kind war ich auch die Schwabitzer mit den vielen Lücken im bosnischen Vokabular, aber ich habe mich trotzdem nicht isoliert gefühlt oder gar ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Man hat sich schon darüber lustig gemacht, dass ich statt Čarape, also Socken, Sockne sage. Also ich habe einfach aus einem deutschen Wort ein Jugo-Wort gemacht. Ja, das ist auch nicht unüblich. Die Beziehung zu Bosnien-Herzegowina ist insofern eine andere, weil ich einfach weiß, wie die Leute über queere Personen denken. Und natürlich war ich mir als Jugendliche auch nicht bewusst dessen, wie viel Nationalismus in der Luft liegt, wie wenig oder wie falsch der Krieg aufgearbeitet wurde. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass da einfach Kriegsverbrecher als Kriegshelden gefeiert werden. Und je bewusster ich mir wurde, was passiert ist in Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren, umso klarer ist mir geworden, dass ich einen ganz essentiellen Teil der Geschichte Bosnien-Herzegowinas nicht kenne und ich habe das dann aufgearbeitet und das hat sehr viel verändert, also sehr, sehr viel in mir, wie ich auch die Kirche sehe, die serbisch-orthodoxe, also jetzt mit 33 bin ich einfach so, hey, als Kind war ich einfach nur happy, dass ich irgendwie unten sein kann und mir war es im Prinzip egal, wo ich jetzt zum Beispiel orthodoxes Weihnachten feiere, aber immer dann, wenn ich unten war, habe ich gecheckt, oh mein Gott, hier wird ja sogar Weihnachten total politisiert. Also Kirche ohne Politik in Bosnien-Herzegowina, genauso wie in Serbien, by the way, kann ich mir nicht vorstellen. Die gehören einfach leider so ein bisschen zusammen. Das war schon schwierig und ich hatte ja einen bosniakischen Freund. Also mein erster Freund war bosniakisch und serbisch-bosnisch, aber ich würde sagen, dass er eher sozialisiert wurde bosniakisch. Vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber es war auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig, dass ich Bosnien-Herzegowina durch seine Augen sehe und ich werde ihm für immer dankbar sein, dass er mich auch mitgenommen hat zu seiner Familie. Ja, das sind Menschen, die in KZ-Lagern waren, in Prijedor, also im Nordosten Bosniens. Das sind Personen, die wirklich sehr, sehr viele schlimme Sachen erlebt haben und serbische Aggressionen überlebt haben. Aber dieser Teil, den habe ich so richtig gespürt, erst als ich eben mit seinen Dajas, also seinen Onkeln, gesessen bin und die mir erklärt haben, was alles passiert ist. Und wenn ich euch sage, dass ich unfassbar dankbar bin, dass diese Menschen sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zusammenzusetzen. Also ihr müsst auch verstehen, für alle Menschen, die nicht aus der XU-Community sind, ich bin serbisch-orthodox. Also ich glaube nicht an Gott und ich glaube auch nicht an die Kirche, schon gar nicht an die serbische Kirche. Aber ich gehöre eigentlich der serbisch-bosnischen, Menschengruppe an in Bosnien-Herzegowina. Dementsprechend ist es schon auch so, dass ich verstanden habe, also irgendwo hätte ich es auch nachvollziehen können, wenn jetzt der Onkel von meinem ersten Freund sagt, boah, also ich will jetzt nicht unbedingt für dich auch noch Aufklärungsarbeit leisten und dir klären, was Leute, die deine Religion haben, die deine Zugehörigkeit haben, was die uns angetan haben. Und das war aber natürlich nicht so, weil das einfach stabile Menschen sind, die halt irgendwie viel Empathie auch für mich haben. Ich war auch sehr jung, ja, und sie haben, glaube ich, schon gemerkt, dass ich das Herz am richtigen Fleck hatte. Es ist jetzt nicht so, als ob ich, keine Ahnung, nationalistisch war und dann nicht mehr. Also ich war eh sehr linksgesinnt und ich habe auch schon verstanden, dass ich zum Beispiel nicht sage, dass ich aus der RS bin. Das ist die Republika Srpska, also quasi wie ein Staat innerhalb des Staates. Ich will jetzt auch nicht da so ein Fass aufmachen, das ist natürlich sehr politisch, aber ich kann euch eine Sache garantieren. Es ist eine Red Flag, wenn ihr zum Beispiel auf Instagram eine Bio seht und da schreibt irgendwer hin, also jemand aus der serbischen Community oder aus der bosnisch-serbischen Community und sagt, ja, ich bin aus RS, Herz. Das ist auf jeden Fall eine Red Flag. All diese Sachen, die sich jetzt vielleicht für euch so ein bisschen, wow, ah, oh mein Gott, das ist alles so kompliziert, anhören, sind nur die Spitze des Eisbergs. Was ich eigentlich sagen möchte ist, es gab viele Schritte in meinem Weg zu Bosnien-Herzegowina und ein wichtiger Meilenstein war, dass ich verstehe, wow, okay, also das ist einfach alles ultranationalistisch, das Land ist korrupt, vom Krieg zerstört und das ist schon auch ein wichtiger Kontext, das darf man nicht außer Acht lassen. So, und jetzt, seit ich geoutet bin, kommt noch ein weiterer Layer dazu, nämlich, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich weiß einfach, dass der Großteil der Bevölkerung sich gegen die LGBTQ-Community aussprechen würde. Das erfinde ich nicht, das sieht man an Angriffen, an körperlichen sowie verbalen. Der Präsident dieser RS, Dodik, das ist ein ultrarechter und ultraproblematischer Dude, er gilt als Putins bester Mann am Balkan. Ihr könnt euch also vorstellen, welche politischen Werte er hat. Und auf jeden Fall hat der zum Beispiel gesagt, dass er eigentlich Menschen, die aus der queeren Community sind, verbieten möchte, dass sie Zugang zu Bildungsinstitutionen haben, zum Beispiel zur Uni. Er sagt auch, dass wir Belästiger sind. Ja? Mit diesem Wissen bewegt man sich natürlich auch anders durch den Alltag. Und wie gesagt, meine Eltern leben super isoliert. Und wenn ich möchte, habe ich keinen Kontakt zu irgendjemandem, außer halt Leute kommen unannounced, was auch sehr, sehr üblich ist, dass Leute einfach auf einen Café kommen. Aber ich habe meinen Eltern gesagt, schaut, ich will mich nicht in einer Situation begeben, die ich nicht abschätzen kann. Ich komme euch besuchen, ich will Zeit mit euch verbringen, in unserem Haus, auf unserem Grundstück. Aber Bruder, brauche ich einen Cousin aus, keine Ahnung woher, über drei Ecken mit mir verwandt, muss ich mit ihm auf einen Café gehen? No. Und das haben meine Eltern aber gecheckt. Das heißt, sie wussten, ich werde mich zurückziehen, falls jemand kommt. So war es dann auch, das war auch okay. Ja, das sind jetzt auch keine schlimmen, gemeinen Menschen. Aber wisst ihr, die erste Frage, die einem gestellt wird, ist so, hast du einen Freund? So, was sagt man? Was sagt man? Nein, ist auch keine Lüge. Aber ich kann mich nicht jedes Mal outen, weil ich nicht einschätzen kann, wie safe es ist. Und ich will es auch einfach nicht. Aber natürlich habe ich dann, wie es der Zufall will, eine alte Freundin getroffen, die mich zu sich eingeladen hat. Und ich muss halt bei ihrem Haus vorbeifahren, wenn ich irgendwo hinfahre. Das heißt, ich kann es auch nicht wirklich vermeiden und sie sieht mich. Und es ist auch nicht schlimm, ich wollte sie auch. Aber sie hat mich dann auch mehrmals gefragt, wie mein Leben so ist, was ich mache, ob ich allein lebe. Und ich habe meine Queerness einfach versteckt. Und das tut weh. Das ist so, als ob ich einen Teil von mir verstecke. Und ich bin irgendwie auch okay damit, dass ich diesen Teil verstecke, aber bei einer Freundin, die mir urwichtig war, so wie sie mir halt wichtig war, tut es nochmal anders weh. Die Verletzung wäre eine andere gewesen, hätte ich das der Freundin gesagt und sie wäre so, was, keine Ahnung. Und ich hätte sie, glaube ich, auch gesagt, aber ich war bei ihren Eltern daheim und die waren halt irgendwie auch da draußen, so wie es halt immer ist. Man sitzt draußen, trinkt Kaffee und es sind halt viele Leute um einen herum, ja, es ist einfach so. Und ich habe mich nicht getraut. Und das hat schon was mit mir gemacht. Also das war mir nicht egal. Und ich habe ja auch für die Zeit darüber geschrieben, warum ich Österreich noch immer hasse quasi. Und unter anderem hat das halt damit zu tun, dass österreichische Punschkrapfen, so nenne ich sie gerne, schon auch Salz in die Wunde streuen und sagen, naja, wenn es dir hier nicht passt, dann geh doch zurück und schau, wie deine Landsleute mit Lesben umgehen. Oder, naja, wie wäre das wohl in Bosnien für dich, wenn du dort gay wärst? Und das impliziert schon so, hey, du bist hier nicht willkommen, nur geduldet. Und geh halt runter, weil dort wirst du gar nicht geduldet, sondern nur erschossen. So quasi. Das ist ein bisschen die Message, die man mir mitgibt. Und das ist schon richtig fies und zeigt auch einfach den hässlichen Charakter von Menschen. Denn ich mache kein Geheimnis draus. Ich tue nicht so, als ob Bosnien-Herzegowina, keine Ahnung, was wäre, queeres Utopia. Also ganz weit weg davon. Aber dass österreichische Menschen dann da nochmal so hinhauen, um mir zu verstehen geben, dass ich keinen Anspruch habe, zum Beispiel Österreichs Innenpolitik zu kritisieren, das ist schon sehr bezeichnend. Aber dieser Trip mit meinen Eltern, der war irgendwie auch healing diesbezüglich, weil ich dann nach dem Besuch bei meiner Freundin nach Hause gekommen bin und dann war ich schon so ein bisschen so, ja, okay, und habe es meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hatte total viel Verständnis. Sie meinte halt dann so, ja, wenn es die Eltern von dieser Freundin wüssten, dann weiß es das ganze Dorf. Und dann war ich schon so, du Mama, das ist mir egal. Es geht nicht darum, dass ich mich schäme oder das verstecken möchte. Es ist eher eine Frage der Sicherheit. Und ich wollte einfach nicht die Person sein, die ihre politischen Werte konfrontiert. Weil ich bin immer diese Person und ich will sie nicht immer sein. Und dieses Gespräch mit meiner Mutter war einfach so schön, weil sie urverstanden, was ich meine und einfach nur froh war, dass ich da bin und auch wollte, dass ich so bin, wie ich bin und mein Vater auch. Und ich glaube nicht, dass ich jemals dieses Gefühl loswerden werde, dass ich immer traurig und wütend bin, wenn ich an Bosnien denke. Aber es hat sich nach diesem Besuch sowas eingeschlichen, das mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat, nämlich, dass ich sehr lange irgendwie Fragen hatte, auf die es nicht wirklich Antworten gibt. Und jetzt aber durch die Beziehung mit meinen Eltern, die sich halt bessert, einen anderen Zugang zu Bosnien bekomme. Ich habe schon früher mit meinen Eltern auch viel gesprochen, aber erst jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, also wo sie mich nicht mehr nur als Kind sehen, sondern vielleicht auch Dinge teilen, die ihnen schwerfallen. Also ich habe auch ein anderes Gespräch mit meinem Vater geführt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es war gut zu sehen, dass mein Vater auch so etwas wie Reue empfindet oder vielleicht sich denkt, ah, das war ein Fehler oder das hätte ich womöglich anders machen können. Einfach nur, weil damit so ein bisschen dieses Bild zerbröckelt, dass meine Eltern immer so einen Plan von allem hatten. Wir haben auch voll viel darüber geredet, wie viel Ängste sie hatten, als sie in meinem Alter waren, was für Herausforderungen sie erwartet haben, womit sie gar nicht gerechnet haben. Und das war einfach so healing und hat mich irgendwie verstehen lassen, okay, Rechte haben zwar den Begriff Heimat gekapert, aber ich kann ihn für mich neu definieren. Und Heimat ist, glaube ich, einfach in der Umarmung von meinen Eltern zu sein. Das, glaube ich, ist Heimat für mich jetzt. Wie schön ist das einfach, wie süß. Und ich wünsche wirklich allen Personen aus migrantischen Communities, dass sie diese Gefühle auch haben können. Denn ich weiß, wir haben Angst, wir fühlen uns zerrissen. Wir wissen nicht, ob unsere Existenz gesichert ist. Wir wissen nicht, ob wir jemals uns angekommen fühlen werden. Aber ich hoffe, ihr habt auch Familienmitglieder oder vielleicht auch nur ein Mitglied. Das reicht ja auch schon, dass euch dieses Gefühl gibt, das ich hatte auf diesem Trip. Denn natürlich war ich dann auch traurig, als ich losgefahren bin. Und ich habe gemerkt, dass meine Eltern auch traurig sind. Sie sind natürlich länger geblieben. Wir hatten vielleicht alle so ein bisschen wässrige Augen beim Tschüss sagen. Aber es war auf jeden Fall der wohl wertvollste Trip, den ich seit langem gemacht habe. Ich würde jetzt noch gerne mit euch die V-Gates-Einsendung der Woche besprechen. Es betrifft alle, aber vor allem Personen, die weiblich sozialisiert wurden. Und zwar, ich war trotz Unsicherheiten bezüglich meines Körpers gestern seit Ewigkeiten wieder im Freibad. Ich wünsche mir, Hasen, wirklich, ich wünsche mir von Herzen, dass ihr das öfters macht, dass ihr trotz XYZ das macht, was ihr wollt. Also zum Beispiel, trotz Unsicherheiten das Kleid anziehen, das man möchte. Trotz Unsicherheiten schwimmen gehen. Trotz Unsicherheiten, keine Ahnung, diesen einen Move machen und diese eine queere Person ansprechen, an die man die ganze Zeit denkt, dies, das, ihr versteht, was ich meine. Denn mit jeder Situation, in der ihr eure Comfortzone verlasst, wächst ihr auch. So, das heißt nicht, dass ihr euch ständig irgendwelchen Situationen aussetzen sollt, die euch fertig machen, aber die Comfortzone ist wichtig und wir müssen sie nutzen wie so ein Safe Space, aber ich denke durchaus auch, dass wir wachsen, wenn wir uns trauen, unsere Angst zu überwinden. Sei es Angst, sei es Unsicherheiten. Ich weiß, woher sie resultieren und ich möchte nicht, dass sich irgendwer unter Druck gesetzt fühlt von mir, aber falls so ein kleines Feuer in euch brennt, dass euch das Gefühl gibt, hey, ich kann das, ich kann diese Unsicherheit überwinden, ich schaffe das, dann wünsche ich mir für euch, dass ihr das tut. Denn es zahlt sich einfach nicht aus, das eigene Leben einzuschränken, basierend auf irgendwelchen gesellschaftlichen Maßstäben, die wir nie gesetzt haben und wir haben auch nie zugestimmt. Also ich denke mir teilweise schon so, ich habe nie gesagt, dass ich es hot finde, wenn jemand komplett rasiert ist. Das heißt nicht, dass ich die Person nicht attraktiv finde, darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, I didn't sign up for that. Ich habe nicht unterschrieben, dass Achselhaare unhygienisch sind, was sowieso auch kompletter Quatsch ist. Aber wenn ihr das Gefühl habt, heute kann ich mich meiner Angst stellen, heute ist mir meine Unsicherheit unwichtiger als die Tatsache, dass ich die kurzen Hosen anziehen möchte, dann macht es. Nehmt diese Folge, nehmt diese Einsendung zum Anlass, dass ihr das auch macht. Es macht sich bezahlt. Ja, es gibt vielleicht komische Blicke, wenn man sehr haarige Beine hat. Ich spreche aus Erfahrung. Aber I don't care. Auch Frauen bzw. Personen, die ich weiblich lese, schauen mich richtig mies und gemein an, wenn sie meine Achselhaare sehen. Also sie wollen es wirklich zum Ausdruck bringen. Aber die Person, die diese Einsendung geschickt hat, ich bin so stolz auf dich. Du kannst so glücklich sein, dass du für dich selbst eingestanden bist. Und Ich hoffe, das Schwimmen war einfach cute. Ich nehme an, es war cute. So cute wie diese Folge, hoffentlich für euch. Wir sind jetzt schon am Ende. Es kommt jetzt noch ganz kurz die Empfehlung der Woche. Okay, bleibt dran, denn ich muss euch eins da lassen. Und zwar geht es ums Geld, okay? Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, hä, was ist das, urrandom? Aber ich habe die, wie heißt die App? Ich schaue jetzt gerade, Money... Ich poste es dann. Ich habe eine App mir runtergeladen, die mir hilft, meine Ausgaben zu tracken. Man merkt, dass ich über 30 bin, dass das meine Empfehlung der Woche ist. Aber ich schwör's euch, ich habe erst damit angefangen. Aber es gibt einfach eine gute Übersicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich mir denke, okay, ich möchte gerne Geld sparen. Ich will auch einen Puffer haben. So, was ist, wenn ich nicht arbeiten kann? Ich habe die letzten 2 Monate... Krankenstand gemacht und das heißt für Selbstständige einfach nicht arbeiten, ergo kein Geld einnehmen. Und das war auch okay, weil ich auch schon früher an Sparen gedacht habe. Aber ich möchte gerne wissen, wie viel gebe ich im Monat für private Sachen aus? Also ich meine jetzt nicht Fixkosten oder irgendwelche steuerlichen Abgaben, die ich habe, sondern was kostet mich mein Leben einfach so auf täglicher Basis? Und ich muss sagen, ich bin schon überrascht, wie viel Geld da weggeht, von dem ich gar nicht so gemerkt habe, dass es weggeht. Deswegen meine Empfehlung, ich poste genau, welche App ich verwende, weil die ist sehr übersichtlich und für Menschen mit ADS ist es sehr wichtig, dass es schnell geht und nicht so kompliziert ist. Und damit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr merkt mir an, dass mir Bosnien Energie gegeben hat. Und ich wünsche mir jetzt noch abschließend, und dann bin ich wirklich fertig, von den Personen, die auch in die Heimat fahren, die diesen Heimaturlaub machen, dass ihr mir schreibt. Sagt mir, wie es war, schreibt mir eure Gedanken, Gefühle runter. Ich brauche diese Interaktion. Das ist für mich so schön zu sehen, wie viele Menschen sich in meinen Worten wiederfinden oder wie viel da dazu, also hinzugefügt werden kann. An alle anderen auch natürlich danke fürs Zuhören. Ihr könnt euch auch ein Steady-Abo holen, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht, aber es freut mich sehr. Und Gayshim, so heißt meine Seite auf dieser Plattform, finanziert zum Beispiel auch Alles Stabil. Bis nächste Woche, ihr Hasen. Schaut auf euch. Ich hole mir jetzt Pizza von Pizzawerk. Keine bezahlte Werbung, ich habe nur richtig Lust auf Pizza. Bussi, bye!